SWR Kultur Jazz
mit Konrad Bott. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin auch heute als Moderator eher eine Randerscheinung in dieser Sendung. Es ist nämlich eine weitere Folge Me and My Music angesagt. Das sind unsere klingenden Porträts von Musikerinnen und Musikern, die wir aus Musik und längeren Interviews zusammenbasteln, die wir eigens dafür geführt haben. Und für diese Folge hatte ich das große Vergnügen, mich im Übekeller von Theresia Philipp wie ein Hausschwamm festzusetzen. Theresia ist eine wahnsinnig vielseitige Saxophonistin und Komponistin und seit Anfang 2026 leitet sie gemeinsam mit dem Posaunisten Jörn Markussen-Wulff das Bundesjazzorchester. Sie ist in der Oberlausitz geboren und aufgewachsen und dann zum Studium nach Köln gekommen, wo sie mittlerweile selber an der Hochschule unterrichtet. Warum, wieso, weshalb und was Theresia Philipp und ihre Musik ausmacht, das hören wir jetzt von ihr selbst. Freuen Sie sich auf kluge Gedanken, spannende Einblicke, herzerwärmendes Lachen und viel tolle Musik.
Ich bin zum Saxophon gekommen durch meinen alten Keyboardlehrer. Also ich habe auf so einer Kreismusikschule in Ostsachsen damals Keyboard gelernt in der Grundschule und hatte irgendwann, wie so viele, dann irgendwann keinen Bock mehr zu üben und so. Und mein Lehrer war auch Klarinetten- und Saxophonlehrer und meinte, komm, wir probieren mal, vielleicht hast du einfach Lust auf ein anderes Instrument, wir probieren mal ein bisschen rum. Und dann fand ich, Saxophon sah einfach super cool aus. Und genau, so bin ich eigentlich zum Saxophon gekommen. Ich komme aus der ostsächsischen Oberlausitz, bin dann dort in einen örtlichen Spielmannszug Oberlichtenau. Ich glaube schon, dass diese Spielmannszugzeit eine große Bedeutung hatte, weil das schon so die erste Berührung mit Musik war, abseits von diesem Musikschulkosmos. Also mit anderen Musik zu machen und so dieses Gemeinschaftliche quasi zu spüren, gemeinsam Musik zu machen, über die Musik hinaus halt so eine Community zu haben. Und auch insofern das zu erleben, um viel später retrospektiv eigentlich zu verstehen, dass ich das eben auch nicht möchte im Sinne von sehr militärhaft und im Gleichschritt und so weiter. also so zu merken, ich suche eigentlich nach was ganz anderem, sondern nach einem individuellen und freien Weg. Ich kann mir schon vorstellen, nach Sachsen wiederzuziehen. Gerade momentan steht das gar nicht an. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn für mich beruflich. Aber mich zieht es immer wieder dorthin. Das ist meine Heimat nach wie vor. Ich mag es dort richtig gern und ich fühle irgendwie so eine Art Verantwortung, ehrlich gesagt, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass nicht alle Kulturschaffenden da irgendwie wegziehen. Gerade im ländlichen Raum passiert leider nicht so viel, wie es könnte. Gerade zur Zeit mit dieser ganzen kulturpolitischen, aber auch insgesamt mit der politischen Entwicklung finde ich es irgendwie wichtig, da Räume auch einzunehmen sozusagen.
Thank you.
Es ist tatsächlich eine Suche nach Verbundenheit, möglichst echt und unvermittelt mit dem, was eben gerade da ist, mit allen Licht- und Schattenseiten in die Musik zu gehen, sich zu zeigen, die Musik zu zeigen. Und wenn man gerade für den Moment und für die Phase diese Verbundenheit mit sich oder mit was auch immer gefunden hat, ist das halt übernächsten Monat vielleicht schon wieder ganz anders, weil man sich selber entwickelt hat, die Gesellschaft hat sich entwickelt, weltpolitisch irgendwie komplett Armageddon so, und die ganze Situation ändert sich natürlich und wir sind ja nicht losgelöst davon. Wir sind ja Teil dieser Welt und verbunden, und dann hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie man spielt, wie man sich entscheidet, mit welchen Leuten man spielt oder in welche Situation man reingeht, in welche vielleicht nicht und so. Und sich mit seiner Kunst oder Musik oder wie auch immer weiterzuentwickeln, danach suche ich eigentlich immer. Und Kontaktpunkte zu suchen, genau. Es unterscheidet sich beim Komponieren zum Spielen nicht unbedingt. Ich muss mich nur viel aktiver beim Komponieren selbst immer wieder daran erinnern, weil der Prozess natürlich ein ganz anderer ist. Bis ich dazu komme, das zu spielen mit anderen Leuten und das zum Leben zu erwecken, da ist ja sozusagen eine Riesenphase vorher, in der ich alleine in meinem Kämmerlein irgendwie versuche, das zu kreieren. Und manchmal geraten dann auch andere Aspekte in den Vordergrund. Da muss ich mich schon selber mal wieder, okay, worauf kommt es jetzt eigentlich wirklich an? Neben dem, dass es handwerklich gut sein soll, ne? Aber ich frage mich, was ist die Essenz von dem, was ich eigentlich meine? Und wie kann ich das aufschreiben, ohne dass unnötiger Schnickschnack drumherum noch steht? Wenn man anfängt, Musik zu machen oder ein Instrument zu spielen, ist man halt sehr einfach mit anderen Sachen beschäftigt. Aber man kommt nicht umhin, man kann keine Musik machen, ohne dass man lernt, zuzuhören und Einkehr zu betreiben. Also da geht es ja auch nicht nur darum, anderen Leuten zuzuhören, sondern auch in sich selber reinzuhören. Weil man ja eigentlich permanent auch damit beschäftigt ist, zu reflektieren. Also man kommt da nicht dran vorbei, wenn man weiterkommen will einmal, aber auch wenn man in Verbindung kommen will mit anderen. Man braucht diese Verbindung, wenn man zusammen Musik machen will. Das geht nicht ohne Zuhören. Ich glaube nicht, dass es eine richtige Art gibt, Musik zu machen. Ich glaube, es gibt eine dienliche und eine undienliche Art, Musik zu machen. Eine dienliche Art, Musik zu machen, ist, das in die Musik zu geben, was man selber mitzubringen hat, und sich selber aber nicht zu wichtig zu nehmen darin. Und offen zu sein. Offen zu sein für verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, Art und Weisen, Musik zu spielen, auch als Komponistin, ne? Weil es gibt halt manche Sachen, die sind in verschiedenen Konstellationen möglich, und es gibt andere Konstellationen und Situationen, da sind gewisse Sachen nicht möglich. Und da braucht es die Musik, dass man da flexibel ist, offen ist und darauf dann reagiert, sonst wird es starr und steif, und das ist halt nie dienlich fürs Musikmachen.
We'll be right back.
unterrichte schon sehr lang. Eigentlich habe ich schon in meinem Studium angefangen, EinzelschülerInnen zu unterrichten und so Gruppen. Und das war dann so mein Job. Während einer der Lockdowns habe ich einen kleinen Lehrauftrag an der Hochschule in Köln bekommen und parallel auch an der Hochschule in Mainz als Dozentin für Saxophon und Ensemble. Und in Mainz war ich dann 2 Semester, das habe ich dann nicht weitergemacht, und in Köln bin ich seitdem an der Hochschule mit einem Lehrauftrag. Was ich direkt in meiner ersten Hauptfachstunde im Studium gelernt habe von Claudius Falk, meinem damaligen Lehrer, war zu wissen, was ich will und was ich nicht will, sozusagen. Genau, und das versuche ich auch so weiterzugeben. Also wegzukommen von dem schulischen, du musst das und das und das üben und das und das und das können, hin zu, was willst du eigentlich mit deiner Musik, mit deinem Spiel? Wo willst du hin? Was gefällt dir nicht und warum? Und dann zu gucken, was für Skills brauchst du, um da eigentlich hinzukommen. Seit den letzten 16 Jahren hat sich natürlich die Gesellschaft irgendwie weiterentwickelt. Und verschiedene Diskurse sind ja an einem anderen Punkt als vor 16 Jahren. Und ich versuche schon viel mehr, als es bei mir, als ich studiert habe, damals der Fall war, auf Sachen zu achten, die mit der Musik gar nicht so viel zu tun haben, nämlich, dass ich inklusiv und antirassistisch und antisexistisch meinen Unterricht gestalte. Ganz viele Sachen sind mir erst klar geworden und aufgefallen, als ich schon längst nicht mehr studiert habe und so, wo ich dann rückblickend sage, okay, krass, eigentlich war das gar nicht okay. Mein Gefühl war damals richtig. Ich konnte es nur nicht einordnen, weil die anderen mich auch nicht validieren konnten oder gewisse Sachen einordnen konnten und so. Und gleichzeitig ist natürlich der gesellschaftliche Diskurs um diese ganzen Themen auch mitgewachsen, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich mich immer mehr dafür interessiert habe, weitergebildet habe. Und wie das dann so ist mit allem, umso mehr man sich weiterbildet und sich beschäftigt mit Themen, umso mehr Missstände fallen einem ja auf. Leider. Es wird dann eigentlich immer schlimmer. Um so konkrete Sachen mal zu nennen, so Sprüche, die man gekriegt hat, blöde sexistische Witze, die gefallen sind, über die man dann irgendwie noch so höflichkeitsmäßig gelacht hat früher. Danach ist einem das aufgefallen, man denkt so, warum habe ich da gelacht? Warum hat niemand anders irgendwas gesagt? Auch von Lehrpersonen, Witze, die gemacht wurden, wo man dann irgendwie blöd daneben steht. Also ich musste da schon so meins dazu tun, dass ich da irgendwie dazugehöre. Und dann ist man ja auch so ein bisschen immer in Konkurrenz mit anderen Frauen. Das musste ich auch ganz aktiv mir aberziehen, dass man sich so automatisch so krass anders in Konkurrenz sieht zu anderen Musikerinnen. Ganz komisch. Thank you.
close, we intertwine. You may stand on the other side of the hill once in a while, but you may also be me while remaining what you
Für mich waren Reisen in zwei Länder mega prägend, nämlich nach Namibia und in den Irak. Der Irak, ach, das war eh komplett crazy. Wir waren nämlich in Mosul, eine der IS-Hochburgen von damals. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dort waren, war die Stadt auch noch komplett zerstört. Und das war damals eine Kooperation von dem Auswärtigen Amt und dem Goethe-Institut. Und wir waren ein paar Leute aus Europa und ganz viele aus Erbil, Kurdistan, aber auch Zentralirak, Mosul und Bagdad. Und das war eine total krasse Erfahrung für mich. Also zum Beispiel war dort eine Gruppe aus Chingal vor Ort. Es war eine jesidische Band. Und Chingal ist der Ort, in dem der IS 2014 den Genozid an den Jesiden verübt hat. Und diese Band bestand aus Überlebenden des Genozids. Die Musik zu machen in dieser Konstellation, für die war eine Überlebensstrategie. Ich habe da eine Probe von denen gehört, das war noch vor den Konzerten dann auf dem Festival. Und das war einfach so, mir ist es durch Mark und Bein gefahren, weil ich so begriffen habe, wie essentiell und überlebenswichtig Musik sein kann. Mir ist das so unter die Haut gegangen und ich habe so ein anderes Verantwortungsgefühl gekriegt. Weil ich so denke, also ich bin hier in Westeuropa. Man hat natürlich irgendwie auch Struggle, ganz individuelle, aber auch systematische. Aber die Verantwortung, die damit einhergeht, dass wir hier einfach in so einer privilegierten Umgebung leben können, in Freiheit leben können und Musik machen können und auch so mit den Kräften, die ich habe, so ein bisschen in die Verantwortung zu gehen, komm, krieg deinen Arsch hoch sozusagen, mach was mit dem, was du dir aufgebaut hast, nicht gemütlich zu werden sozusagen. Und als ich in Namibia war, dachte ich mir so, krass, obwohl ich schon voll lang im Musikbusiness, sag ich mal, unterwegs war, zu dem Zeitpunkt echt nochmal neu gelernt, was es heißt, angstfrei Musik zu machen und mir selber zu vertrauen mit dem, was ich mitbringe und zu checken, okay, es geht gerade überhaupt nicht um mein Ego, um das, was ich will, was ich denke, was richtig ist oder nicht richtig ist oder bla bla bla, nach dem westlichen Verständnis, auch was wir haben, nach welchen Parametern wir auch Musik bewerten. Das ist ja auch sowas, was wir gelernt haben, aber das ist ja nichts Universelles. Ich habe viel Angst. Also mein Ziel ist, mich nicht von der Angst halt lenken und bestimmen zu lassen, also nicht aus einer Angst heraus Entscheidungen zu treffen, sondern mich aktiv trotz Angst, das nennt man dann, glaube ich, Mut, in Situationen reinzubegeben. Aber ja, ich habe voll viel Angst. Also klar Angst, dass was nicht gut wird, dass es nicht gut gefunden wird, was ich mache. Selbst wenn ich eigentlich selber davon überzeugt bin, das ist auch da. Ich kann mich davon nicht komplett lösen oder so, ne? In der Musik, aber auch losgelöst von meinem künstlerischen Schaffen, ist manchmal so eine Angst, mich zu verlieren in Perspektiven oder Bedürfnissen von anderen, nicht bei mir bleiben zu können, im weitesten Sinne. Das ist schon so eine Angst und sehr, sehr viel Arbeit, da nicht reinzukommen, sozusagen.
Mm-hmm.
Post-Covid ist nicht mehr so ein großer Teil meines Lebens, aber war lange Zeit ein richtig großer Teil. Und ich habe mein Leben einfach komplett umgestellt. Ich kann da überhaupt nicht sagen, wie man sich daraus kämpft, weil das ist so eine individuelle Krankheit mit so vielen verschiedenen Symptomen. Und ich bin gesegnet oder ich hatte Glück, dass ich so mittelschwer nur betroffen war. Es gibt richtig viele Post-Covid- oder ME-CFS-Erkrankte, die wie lebende Tote nur im Bett liegen können, die nach einmal aufstehen, sich wieder hinlegen müssen. Und ich finde, es gibt ja so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit oder gab es, aber ich finde, das ist für wie schrecklich fürchterlich diese Lebensrealität von den Leuten ist, gibt es noch viel zu wenig Aufmerksamkeit und auch noch viel zu wenig Forschung und Therapiemöglichkeiten. Ich hoffe, dass sich das ändern wird. Man muss quasi körperlich, aber auch mental von kognitiver Anstrengung her unter einem gewissen Level bleiben, was man einfach selber rausfinden muss, wo das ist. Und wenn man das konsequent macht, hat man die Chance, stabil zu werden von der Energie. Und dann kann man eben sein Leben drauf einstellen. Das hat bei mir ganz gut funktioniert. Dann geht man mal wieder über die Grenze. Das ist dann, wenn man Pech hat, hat man einen Crash. Das heißt, man ist komplett zurückgeschmissen und fängt wieder bei Null an. So ist das Gefühl. Wenn man das aber konsequent macht, hat man die Chance, dass es gleich bleibt und in meinem Fall sogar irgendwie besser wird. So. Mein Verhältnis zum Saxophon hat sich halt total verändert, ne? Weil ich viel weniger gespielt habe und auch immer noch spiele. Also im Sinne von, wie lang kann ich überhaupt am Stück spielen und üben und wie viele Konzerte kann ich hintereinander spielen. So. Ich habe dann mir selber gesagt, okay, das ist jetzt hoffentlich eine Phase. Keine Ahnung, was in 10 Jahren ist. Ne? Und okay, wenn ich jetzt mal eine Weile weniger spiele, okay. Aber das ist eben auch die Echtheit und Verbundenheit, nach der ich ja suche in der Musik. Weil das wäre nicht verbunden, wenn ich dann so tue, als wäre alles okay und dann so spiele. So. Und wenn ich dann eben technisch nicht so powern kann und nicht so viel geben kann wie 4 Jahre vorher, ist es ein Ego-Problem, was ich dann mit mir selber habe? Ja. Aber dann ist es für mich das Learning, das zu akzeptieren und trotzdem eine Schönheit und einen künstlerischen Wert da drin zu sehen und zu erkennen irgendwie.
Theresia Philipp, Saxophonistin und Komponistin, aktuell beheimatet in Köln. Ich freue mich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr und ihrer Musik Zeit geschenkt haben. Falls Sie was verpasst haben sollten, können Sie diese Episode von unserer Me and My Music-Reihe nachhören. Suchen Sie dafür einfach nach Me and My Music in ARD Sounds, der ehemaligen ARD Audiothek. Da sind auch noch ganz viele andere tolle Musikerinnen und Musiker zu entdecken. Danke auch dieses Mal fürs Einschalten. Mein Name ist Konrad Bott. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.